So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ja, ich bin immer noch nicht in Berlin, sondern tatsächlich noch in Hamburg, um genauer zu sein, ja, quasi fast im Herzen von Hamburg, bei einem wirklich außergewöhnlichen, großartigen Künstler im weitesten Sinne. Dieser Mensch, und ich kenne ihn auch schon eine ganze Weile, aber ich glaube, ich lerne ihn jetzt durch dieses Gespräch erst richtig kennen. Ich bin nämlich bei ihm zu Hause und es ist so faszinierend, wenn man hier reinkommt. Es ist, hat was, ja fast schon was sehr andächtig Schönes. Man fühlt sich sehr, sehr wohl, aber es hat durchaus was Museales, weil es so viele tolle Erinnerungsstücke zu Menschen gibt, die mehr oder weniger auch bekannte und weniger bekannte in der Öffentlichkeit stehen und standen. Ja, dieser Mensch, den wir heute hier am Mikrofon haben, ist im weitesten Sinne Künstler, das habe ich schon gesagt, aber er schreibt oder schrieb Stücke, er ist Musikproduzent, er ist selber Musiker, er produziert Musik. Ich glaube, ich habe bei weitem nicht alles erzählt, was er dann
macht. Wenn man macht. Drüber schnackt.
Genau. Herzlich willkommen, Ulf. Schön, dass du da bist oder ich bei dir sein darf.
Ja, das finde ich auch.
Wahnsinn. Du, ich sag gerade, ich weiß gar nicht, weil ich bin wirklich überwältigt, als ich hier reinkam und dachte, wow, was erstmal, wenn man die Tür aufmacht, hängen die ganzen goldenen Schallplatten da, die du quasi mitproduzierst, mitgeschrieben und was hast du da? Also es ist ja, und das ist bei weitem nicht alles, oder?
Ja, es ist immer schwer, das so mit ganz wenigen Worten zu beschreiben. Ich kann ja ich versuche es wenigen Worten zu schildern, wie mein Werdegang so gewesen ist.
Ja, bitte, gerne.
Und du stellst Fragen,
ja,
verliere ich mich da in irgendwelchen Schwadronieren. Also, ich komme aus einem kleinen Ort, der an der Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg liegt, Uelzner. Und habe da als kleiner Junge Anfang der 60er Jahre angefangen, eine Musik zu spielen, die mich fasziniert hat, die ich im Radio gehört habe, Skiffle, dass ich das. Das war eine Welle, die aus England kam. Der sogenannte Skiffle-Craze. Ist schwer zu beschreiben, was das nun eigentlich war. Das war eine Musik mit einfachen Instrumenten. Da kam ein Waschbrett, kleine Kindertröten mit Pergamentpapier und so reinquaken konnte und hörte sich das an wie ein Saxophon.
Ach.
Oder der sogenannte Teekisten-Bass dazu. Das jetzt alles so im Detail zu beschreiben, führt zu weit.
Ja.
Einfache Instrumente, simple Musik, bestehend aus amerikanischen Geschichten wie Blues, Country and Western. Was gab's denn da? Hymnen, all den Kram, Worksongs.
Yeah. Yeah.
Und das wurde zusammengemischt in eine einfache neue Form in England. Das nannte sich Skiffle. Und der King dieser Musik war Lonnie Donegan, der damals sowas wie der europäische Elvis war. Hatte 19 Titel in Top 10 in England. Also wirklich gewaltig.
Und wann war das? In welcher Zeit?
Das ist in den 50er
Jahren. 50er.
Lonnie, der war Banjo-Spieler bei Chris Barber's Jazzband und hat sich dann selbstständig gemacht mit dieser speziellen Musik.
Ach.
Und ich hatte später, viele Jahre später, das Glück, mit ihm auf Tournee zu gehen und auch auf zwei LPs mitzuspielen, aber das ist ein anderes Kapitel. Damit habe ich also angefangen, da geht's schon los mit dem Schwadronieren.
Ja, ist das so spannend.
Und wie viele andere Skiffle-Musiker, die aus England zum Beispiel, Jimmy Page und so, die haben auch alle in Skiffle-Bands gespielt.
Aha.
Und die so ein bisschen besser waren als ihre Kollegen, die sprangen dann um auf eine andere Musik, die man Beat nannte, die an sich entstanden ist aus oder durch Skiffle-Musiker, die Rock'n'Roll spielen wollten. Und die amerikanischen Rock'n'Roll-Platten waren sehr gut gespielt von guten Musikern.
Ja.
Und die kleinen Skiffle-Musiker, die kriegten das nicht ganz so gut hin wie die Amerikaner, wo die Amerikaner auf dem Schlagzeug Baum, 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 Baum gespielt haben. Da haben die Baum, 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 so die Art.
Ah.
Und das ging unheimlich ab und die jungen Leute fanden das tierisch gut.
Ja.
Und das sprang auch über dann nach Deutschland und erfasste mich auch, wie viele andere junge Menschen, dass ich also Beatmusik spielte und zum langhaarigen Affen wurde. 1966 bin ich Berufsmusiker geworden, schon lange her, und habe so eine Art Truppenbetreuung für die Amerikaner gemacht, in Rhein-Main. Da haben wir jede Nacht 7 Stunden gespielt, sondern am Sonntag 9 Stunden.
Wow.
Und da haben selbst Musiker, die wirklich nur in der Lage waren, einfache Musik zu spielen, wie ich, innerhalb kürzester Zeit so zusammengefunden, dass ich das sehr, sehr gut angehört habe und sehr professionell war. Gibt es, wenn du jeden Abend dieselben Stücke spielst, eher einer Weile kannst du das wirklich.
Das glaube ich. Gibt es heute was Vergleichbares zu dem Skiffle? Ich
weiß, ich kann zum Skiffle? So
Skiffle, nicht, Entschuldigung,
oh Gott. Beat schon.
Ja.
Das gibt es ja viele kleine Kapellen, die heute...
Ich kannte deinen Ausdruck. Ich wusste gar nicht, dass es diese Richtung gibt. Das ist ja völlig faszinierend.
Das erzähle ich dir, wenn das hier rum ist, unser Gespräch. Sonst führt das einfach zu weit. Auf jeden Fall... Also als Beatmusiker bin ich Berufsmusiker geworden.
Ja.
Und wir sind so, haben Covers gespielt, nichts Eigenes.
Ja.
Wir sind Tanzbands gewesen, aber für junge Leute.
Ja.
Tanzmucker, wie man heute sagt. Und dann bin ich überraschend zur Bundeswehr eingezogen worden. Und da war meine Berufsmusikerkarriere zu Ende.
Ah, ja.
Während der Bundeswehr bin ich schon wieder in meine alte Kapelle zurückgegangen, wo ich vorher rausgegangen war. Die waren nämlich noch Amateure.
Aha.
Die Kapelle hat im Star-Club, manch einer kennt den Namen noch, das war damals das Beatmaker,
bei einem, auf der Reeperbahn in Hamburg.
Große Freiheit, ja, genau, ja, genommen.
Ja. Oh.
Hatte übrigens auch viele Filialen in Deutschland.
Ach, tatsächlich.
Das ist noch wieder ein anderes Kapitel. da habe ich also dann gespielt, weil die da einen Wettbewerb, da haben sie den zweiten Platz gemacht und dadurch kam man in diesen Zirkel rein, dort zu spielen.
Mhm.
Da habe ich gespielt, bis dann die Beatmusik auch wieder dem Ende zuging, als die Gruppen, die sonst im Starclub gespielt haben, schon mit mal in großen Hallen spielten, wie Cream oder Jimi Hendrix und so weiter. Mhm. Die passten nicht mehr in so einen Club rein.
Ja.
Ne? Und deswegen wurden diese kleinen Clubs eigentlich durch Diskotheken ersetzt.
Mhm.
Das bedeutete, dass viele Beatmusiker arbeitslos wurden. Ich wurde dadurch arbeitslos, dass die Band, in der ich damals spielte, mich wegen Unfähigkeit rausgeschmissen
hat. Was?
Da habe ich mein Schlagzeug verkauft und bin zur Kunsthochschule gegangen.
Ach, du musst mir jetzt auch mal eine Frage stellen.
Ich bin völlig fasziniert, weil ich... ich finde das so toll, weil du bist ja wirklich sehr ergiebiger Gast. In den ersten 5 Minuten hast du jetzt ja mal durchgesprochen und es war ganz spannend,
ja,
weil ich auch ganz viel gelernt habe. Das heißt, du warst Berufsmusiker, du hast Schlagzeug gelernt, oder?
Nee, gelernt nicht, gespielt.
Und gespielt.
Ja, und wir haben gelernt... englische Freundinnen nannten das die University of the Street.
Mhm.
Also von uns konnte keiner Noten lesen oder so. Wir haben gespielt und dadurch, dass wir immer zugespielt haben, wurde das nach und nach besser.
Und Uelzen, bist du da schon mit Hamburg in Verbindung gekommen oder war Uelzen?
Naja, ich bin ja 66 von Uelzen weggegangen, um in die Ferne zu gehen als Musiker.
Mhm.
Bin dann bei der Bundeswehr in Lüneburg gelandet.
Mhm.
Während der Bundeswehrzeit habe ich schon im Starclub dann gespielt.
Mach's.
Und danach bin ich aus der Band geflogen und bin zur Kunsthochschule gegangen.
Um was zu studieren?
Kunst.
Ach, ich sage da gibt's Zeichen, weiß ich, Fotografie oder.
Ja, das gab es auch.
Schon,
ja. Aber freie Kunst.
Freie Kunst.
Mhm. Mit Schwergewicht Lithografie.
Ah.
Und während der Zeit habe ich dann, ich überlege gerade, beim Kunststudium ging das schon wieder los. Erstens habe ich da mit alten Freunden aus der Skiffle- und Beat-Zeit wieder eine kleine Band aufgemacht und parallel dazu auch Otto Walkes kennengelernt, der damals bei uns auf der Kunsthochschule auch spielte. Hatten wir kurzfristig eine kleine Band, Krügers Nationalpark hieß die.
Ach.
Aber dann hat sich diese Band, die ich da eigentlich aufgemacht hatte, weiterentwickelt und da wurde eine Band aus Leinemann, nannte sich die.
Ja.
Die war damals... Daraus entstand wiederum die Hamburger Szene, die man damals so hochjubelte.
Ach.
Wir waren da quasi die Vorreiter und waren Hausband im Onkel Pö. Den Namen kennt man vielleicht auch noch.
Ach.
Vielleicht nur im norddeutschen Raum, das weiß ich nicht. Aber da spielte alles, was damals Rang und Namen hatte. Und da waren wir quasi die Hausband. Und haben da auch da vor Ausverkauf der Bude.
War das auch in Hamburg?
Das war.
Wo war der Club?
In Eppendorf.
Mhm. Aha. Gibt es denn noch den Club? Nee.
Nee, die Räumlichkeit schon, aber da ist jetzt irgendwie eine Gaststätte drin.
Ach so, gentrifiziert. Ich dachte, vielleicht Eigentumswohnungen daraus gemacht.
Oder? Nee, das ist so, kann ein Restaurant sein, so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir dann relativ bekannt geworden und haben eben auch so Stadttheater gespielt und so weiter. Oder hier die Musikhalle.
Mhm.
Bis unser Agent Carsten Jahnke, den Namen kennt man vielleicht, Carsten hat uns mit unserem alten Idol Lonnie Donegan zusammengebracht und wir haben ihn auf einer Deutschland-Tournee begleitet.
Aha.
Und da stellte sich raus, dass wir so populär waren in Deutschland, dass Lonnie das gar nicht so leicht hatte, gegen uns anzukommen.
Ach.
Da haben wir dann noch eine Tournee gemacht und ihn gleich direkt begleitet. Also nicht nur Vorprogramm gemacht.
Ach.
Und das hat gut funktioniert.
Wie hieß dir damals? Wie hieß
Leinemann?
Leinemann war dein, okay.
Und die hieß deswegen so, weil der Sänger die Band nach sich benennen wollte und ich nach mir. Und da hat unser Bassspieler gesagt, wir müssen die Band nach einem benennen, der mit uns überhaupt nichts zu tun hat. Und das war ein Typ, der hieß Leinemann, der kurioserweise später unser Roadie geworden.
Ach.
Da gab es sogar eine LP später, wo sein Personalausweis drauf war. Und da stand, das ist Leinemann, so hieß die.
Das hört sich bisher total easy an. Also war das dann schwer, sich einfach so zu gründen? Dann wurdest du einer der Vorreiter der Hamburger Musikszene hier, also das, was sich wirklich gegründet hat. War das so einfach, Leute zu finden, die Bock hatten, Musik zu machen und damit auch durchzustarten? Oder war das auch einfach Glück und ein Talent?
Für alles zusammen.
Ja.
Aber es liefen damals viele Leute rum, die halt Musik gemacht haben und die auch schon einen gewissen Standard hatten. Eben durch diese Beat-Szene in den 60er Jahren. Da haben viele ihr Handwerk gelernt. Und Anfang der 70er war das dann ja schon, waren die eigentlich alle arbeitslos. Jedenfalls die Berufsbeatmusik. Weil mit Beat nicht mehr war. Da orientierte man sich neu.
Und
mit mal die Zeiten der langen Soli und so.
Na, was ich so spannend fand, ist jetzt auch rauszuholen, das war ja alles relativ, also ein überschaubarer Zeitraum und ihr gehörte dann mit deiner Musikgruppe Leinemann zu einem der erfolgreichsten Bands, so die so im deutschsprachigen Raum.
Ja, dazu muss man sagen, erstmal war es doch ein langer Zeitraum. Nein, die Skiffle Group hatte ich aufgemacht 61, 62
rum
und bis 73 rum ist schon lange Zeit. Immer Musik gemacht, bis auf diese Bundeswehrzeit, aber auch da eigentlich.
Ja.
Naja, kurzum, mit dieser Leinemann-Band wurden wir dann relativ erfolgreich, haben viele Platten gemacht und ich hatte immer schon so ein Talent, ich wollte immer gern zu den Bands gehen, die so für mich am günstigsten waren, wo ich weiterkam.
Ja.
Ne?
Und künstlerisch weiterkam.
Ja,
ja.
In jeder Hinsicht.
Ja, okay, gut.
Und bei Leinemann war das schon manchmal so, dass mir es auch ein bisschen viel wurde. Wir haben ganz, ganz oft gespielt, aber nicht so wie in den 60ern, dass man 14 Tage oder einen Monat an einem Ort gespielt hat, sondern jeden Tag eine andere Stadt.
Ach.
Und dann schön Zigaretten geschmückt, auch gern ein kleines Getränk genommen und so.
Klar.
Dass ich dann irgendwann auch die Schnauze voll hatte und gedacht habe, Mensch, irgendwie musst du anders zurechtkommen. Und ich habe damals schon erste Texte geschrieben für andere Artisten.
Ja.
Und ich habe angefangen mit Produktion. Ich habe Platten produziert, und zwar Billigplatten, die an Tankstellen verkauft wurden. Nach dem Motto, sagen wir mal, klein geschrieben, Nikolai Tegeler singt Johnny Cash.
Aha.
Dann haben wir heute gedacht, das ist Johnny Cash. Aber es war in Wirklichkeit Nikolai Tegeler.
Das ist ja toll.
Und die konnte man dann für 5 Mark oder was, eine Langspielplatte an Tankstellen kaufen.
Aha.
Oder so, irgendwo in so billig.
Wie bist du darauf gekommen?
Nicht darauf gekommen, sondern hat sich eine Gelegenheit angeboten.
Ja.
Der Musikverlag, bei dem wir unsere Aufnahmen gemacht
haben,
der hatte eben ein schönes eigenes Studio dabei und das musste ausgelastet sein. Und die hatten da so ein Draht zu so einer Firma, die eben diese Billigplatte gemacht haben. Und habe ich gefragt, oder die haben mich gefragt, willst du nicht auch oder darf ich nicht auch so eine Platte mal machen? Habe ich gemacht und gemerkt, das ist super. Da kriegst du, wenn du so eine LP produzierst, 1.000 Mark auf die Kralle.
Wow.
Und wenn ich davon 2 Stück im Monat produziere, dann habe ich ein gutes Leben. 2.000 Mark waren viel Geld
damals. Allerdings, ja.
Ja, da habe ich dann auch 2 von gemacht und dann kamen keine Anschlussaufträge mehr. Da bin ich vielleicht in Leinemann-Band zurückgegangen und so. Aber irgendwann war auch damit Schluss.
Ja.
Da hatte ich aber schon zu dieser Szene so ein gewisses Verhältnis.
Ja.
Auch schon Artisten, die mit uns irgendwo im Programm waren, entdeckt und mich denen in eindeutiger Absicht genähert, den kleinen Vorvertrag vor die Nase gehalten. Und das erste erfolgreiche Produkt habe ich gemacht mit einem Zahnarzt, der bei irgendeiner NDR-Sendung mit uns zusammen war und Witze erzählt hat.
Ach.
Und das kam sehr gut an und die waren auch irgendwie gut. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, hier, willst du nicht Platten machen?
Ja.
Hat er gesagt, oh nee, lass mal, da kam vorhin schon einer an, der wollte mit mir Platten machen. Nee, lass mal. Habe ich meine Frau nach Hause geschickt, einen Vorvertrag holen und ihm den nochmal hingehalten. Und er hat gesagt, na gut, ich unterschreibe, du hast den Midnight Special so schön gesungen.
Ach.
Das war der Grund, warum der bei mir unterschrieben hat.
Ach.
Und das war die erste Platte, die durch die Decke gegangen ist, die ich produziert habe. Die wurde gut gekauft.
Was hat er?
dafür auch.
Ja, was war das?
Der Mann hieß Günter Willumeit, war im norddeutschen Raum sehr bekannt und hat eine Platte nach der anderen.
Richtig gesungen, also richtig?
Nee, Witze hat sie.
Witze hat sie,
auch.
Ach.
Und ist ja damit habe ich mein erstes Geld als Plattenproduzent verdient.
Und jetzt hast du gerade eben noch erwähnt, du hast so schön gesungen Midnight.
Midnight Special, das ist, da schließt sich der Kreis wieder in Skiffle-Song. Nachher, wenn wir hier durch sind, dann spiele ich dir mal so ein paar Sachen.
Oh ja, das ist ja toll.
Naja, und dann bin ich, nachdem die Band Leinemann Mitte der 70er Jahre nicht mehr live aufgetreten ist, habe ich mich Plattenproduzent genannt und auch welche produziert, die weitestgehend aber erfolglos waren. Aber ich habe viele Sachen geschrieben für andere Leute. Ich überlege gerade, was die erste Platte war, wo ich den Text geschrieben habe. Es gab einen Typ, Nico Haag hieß der, der hat ein Lied gespielt, gesungen, Schmidtchen Schleicher hieß der.
Ach.
Es war ein großer Hit.
Ja.
Und da brauchten sie einen Nachfolgehit und hatten eine holländische Nummer, der Typ war auch Holländer, die einzudeutschen war. Und das habe ich gemacht. Die hieß Fischers Fritz fischt frische Fische. Das klang besonders gut, wenn ein Holländer das so singt. Und das war die erste Platte, die über 100.000 Kopien verkauft hat, wo ich was mit zu tun hatte. Da denkt man immer, oh, 100.000, das war gar nicht viel Geld, was da übrigens ging. Aber immerhin.
Naja, ne? Also, ja.
Und so ging das denn los. Ich überlege gerade. Richtig interessant wurde das, als das Rock'n'Roll Revival kam.
Aha.
Damals gab es Gruppen wie Matchbox und so in England.
Ja.
Und da wurde mir ein Artist, der in 50er Jahren in Deutschland sehr erfolgreich war, angeboten, dem sollte ich irgendwie helfen, wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen, Ted Herold.
Aha.
Und mein Freund Django, der heute noch bei uns hier im gemeinsamen Haus wohnt, und ich, wir haben uns da entschlossen, zusammen Sachen zu produzieren. Und Ted war unser erstes Projekt. So. Und da haben wir eine Platte nach der anderen in die Charts gekriegt mit Ted.
Ach.
Und da war er eigentlich erfolgreicher als in seiner eigentlichen in 50er Jahren.
Wo lag das? Also ist das einfach
Glück? So wieder
gute Lieder, ja.
Und weil Ted einfach einen Charakter hatte.
Mhm.
Weißt du, wenn du das schon länger machst, dann denkst du nicht nur, ach, der kann ja schön singen.
Ja.
Du hoffst auch, dass der auf eine eigene Art schön singen kann oder auch herausragende Merkmale in irgendeiner Form hat, die ihn von anderen unterscheiden.
Ja.
Und bei Ted war das der Fall.
Nein.
Super, außerdem war es ein netter Kerl.
Ja.
Und ich bringe das zeitlich jetzt auch schon ein bisschen durcheinander wahrscheinlich, aber mein Freund Uli Sallen, der Bassspieler von der Leinemann Band und auch schon aus alten Uelzer Tagen, der hatte eine kleine Band aufgemacht nach dem Muster von Shanana in Amerika.
Ah ja.
Die den Rock'n'Roll der 50er Jahre persifliert.
Ja.
Und der wollte das mit deutschen Liedern machen, Peter Kraus und so weiter.
Aha.
Und da hat er mich gefragt, ob ich ein paar Texte für ihn dichten kann.
Aha.
Da habe ich gleich ganze Lieder für ihn gedichtet. Das heißt, da habe ich Texte für ihn geschrieben.
Ja.
Und wie soll man sagen, Kompositionsphrasierungshilfe.
Ach so, ja.
Dadurch haben wir die dann irgendwie zusammen komponiert.
Mhm.
Auf jeden Fall hatte er dann keinen, der die Dinger singt. Dann hat er mich zwangsverpflichtet. Dann habe ich die Lieder, die Rudolf-Rott-Lieder da gesungen. Und die Platte ist auch sehr erfolgreich geworden.
Und unter dem Namen auch?
Rudolf Rock und die Schocker.
Ach.
Ganz guter Name, wie ich finde. Die Band gibt's heute übrigens noch, aber ich habe nur die erste LP gesungen.
Das ist ja voll.
Und bin damit auch im Musikladen von Radio Bremen aufgetreten mit den Jungs. Naja, und so hat sich das ergeben, dass ich mir mal für ganz viele Leute Texte oder auch Kompositionen geschrieben habe.
Aus dieser Zeit heraus bis heute?
Ja, bis jetzt mache ich das schon länger nicht mehr.
Ja.
Aber bis so vor 10 Jahren ungefähr habe ich das noch gemacht.
Aber dann sind jetzt auch aus der Neuzeit, ich meine, ich habe hier vorhin schon gesehen, da hängen dann Platten von Annette Louisian, von Blümchen, von Peter Maffay.
Gut. Jetzt habe ich ja eigentlich schon detailliert all den Kram erzählt.
Ja.
Also, wo wir jetzt gelandet sind, das ist das, wo ich eigentlich mein Lebtag dann von gelebt habe. Lieder, Texte schreiben oder Tonträger zu produzieren. Ne? Das war so. Peter Maffay macht das ja auch schon länger.
Ja.
Habe ich also irgendwann für ihn was geschrieben.
Ja.
Dann Annette Lausanne, die hat, das sind wir schon wieder bei einem anderen Kapitel meines Lebens, so das muss ich irgendwie vorwegnehmen jetzt. Ich habe irgendwo auf meinem Weg Astrid Kircher und Klaus Voormann kennengelernt, die im Leben der Beatles eine Rolle gespielt haben.
Genau, also vielleicht mal kurz für alle, die es nicht wissen. Ne? Astrid war ja die Freundin von Stuart Sutcliffe.
Den auch alle nicht kennen.
Nee,
das war der erste Bassspieler der Beatles.
So muss man es mal erzählen, ja.
Klaus zum Beispiel hat auf Imagine von John Lennon Bass gespielt.
Ach,
und so weiter.
Das wusste ich. Der
war sehr erfolgreicher Studiomusiker später. Und Astrid hat eben ganz tolle Fotos von Beatles gemacht. Und eine Zeit lang habe ich mich um beide, also um deren berufliche Interessen so gekümmert.
Als Manager.
Ja, bei Astrid mehr als Manager, bei Klaus mehr als Agent. So, mhm. Das fließt ineinander über irgendwie. Aber als ich mit Astrid gearbeitet habe, habe ich auch ein Geschäft gehabt, eine Bildagentur, basierend auf Astrids Arbeiten und hab viel Copyright Beatles und so.
Weil sie oft die Gruppe fotografiert hat, ne?
Naja, von anderen Menschen auch gekauft.
Ah.
Jetzt habe ich allerdings den Faden verloren, weiß gar nicht, warum ich da von Anfang.
Finde ich sehr sympathisch, finde ich sehr gut. Nee, wir wollten mal kurz, was quasi, du hast ja oben am Eingang hängen so viele tolle Namen, die du ja alle mitproduziert hast, Blümchen, ja, genau, genau. Und es war jetzt ganz spannend, wie du jetzt an rankamst überhaupt, weil du ja Astrid gemanagt hast und
ja, aber wo bin ich denn da angekommen über Astrid?
Über die Beatles quasi.
Das ist völlig durcheinander. Auf jeden Fall war ich irgendwann
Astrid,
ich Manager neben meinem ganzen Musik.
Ja, ja.
Hab dann auch angefangen eben Bücher zu schreiben, Beatles-Führer, wie man in Hamburg die Stellen so findet und auch bei Genesis Publications in England, das ist ein Verlag, der ganz kostbare Bücher rausgebracht hat, über Eric Clapton und so, haben die dann auch von Eric unterschrieben waren, in Milano gedruckt, in Schottland gebunden und alles.
Wow.
Da zeige ich dir nachher mal eins von, das können wir ja jetzt nicht
zeigen, nee, ist ja ein Podcast.
Also ein Kram habe ich gemacht.
Ach.
Aber eben auch so mit Blümchen und so wie bei. Ach so, mit Annette.
Das war da. Annette. Ja, gut, ich komme gar nicht mit.
Ich hatte einen Mitarbeiter im Geschäft, der sagte, er hätte da so ein junges Mädchen, weil ich eine Aushilfe suchte. Und da schließt sich der Kreis übrigens. Du bist ja jetzt im St. Pauli-Theater tätig. Mhm. Und damals war ich schon mit Bernhard Kurz, dem Impresario eurer Show.
Ja.
Da kommen wir auch noch irgendwann hin oder auch nicht.
Müssen wir auf jeden Fall noch.
War da die erste Saison mit den unseren Beatles, sage ich mal, im St. Pauli Theater. Und da brauchte ich eine Aushilfskraft, die unsere Artikel, Starclub-Taschen und also was, das führten wir alles in unserem Laden.
Den Merchandise.
Ja, Merchandise, das ja zu der Beatles-Show passte,
ja,
da zu verkaufen.
Ach.
Wo jetzt die Garderobe immer noch ist,
ja,
war unser Stand da.
Ach.
Und da brauchte ich eine Dame, die das, oder irgendeinen Menschen,
ja,
der da tätig wird.
Ja.
Und habe eine Dame, die allerdings noch sehr jung war, gefunden, Annette
Lausanne
heutzutage. Da sagte mein Kumpel auch da, der bei uns gearbeitet hat, die kann auch ganz gut singen, da musst du Demos mitmachen. Aber ich sage, ja gut, kann ich machen. Habe ich ein, zwei Demos mit Annette gemacht. Das war auch prima irgendwie, hat mich sehr begeistert.
Ja. Ich
wusste bloß nicht, in welche Nische kriege ich sie.
Ja.
Und da habe ich sie zu meinem Kumpel Atze, der A&R-Manager ist beim Verlag,
ja,
und der schon viel Erfolg hatte, gesagt, hier, guck mal, eine gute Künstlerin, ich weiß bloß nicht, was ich mit der so machen soll.
Ja.
Da hat er gesagt, gib mal her, und er hat aus Annette das dann
gemacht, was sie heute ist. Wow.
Ich habe zwar für sie auch noch später irgendwas geschrieben,
ja,
aber eigentlich bin ich da denn als Verleger, der ich auch war, noch mit ins Geschäft gekommen, dass auch so ein paar Lieder von Annette bei mir dann im Verlag war.
Aha.
Das ist die angenehme Seite solcher Entdeckungsprozesse.
Spannend.
Ne? Und mit Blümchen, da ist auch wieder mein Freund Atze im Spiel.
Ja.
Alles durcheinander. Nee, vorher hatte ich einen Text geschrieben für ein paar Freunde von mir, ein Ehepaar.
Ja.
Frau war Chorsängerin.
Ja.
Und der Mann war Klavierspieler, unter anderem lange bei Udo Lindenberg.
Aha.
Und die wollten zusammen was machen.
Aha.
Und weil wir uns kannten, haben die gesagt, hier ist so ein Lied, mach uns einen schönen Text da. Und da habe ich den Text gedichtet, die Module spielen verrückt. Didel, dadel, dadel, so. Und das wurde dann natürlich ein großer Hit.
Wie, ja.
Und dann, zehn Jahre später, hat irgendein junger Bengel in Südwestdeutschland sein altes Lieblingslied, nämlich das eben vorgesungen, nochmal aufgenommen.
Ach.
Und das wurde richtig großer Hit. Die Module spielen verrückt.
Ja.
Und da haben natürlich alle gesagt, Mensch, gibt es noch Lieder dieser Art irgendwo? Und mit Mal hatten wir das Lied, wie hieß denn das nochmal? Herz an Herz.
Herz, ja.
Das Herz war auch von der Paso Doble Gruppe, also diesem Ehepaar.
Ja.
Auf der ersten LP war das Herz an Herz auch mit drauf.
Ach.
Und da hat mein Freund Atze, da ist er wieder, gesagt, das müssen wir machen, da müssen wir einen Act irgendwie haben. Und da hat er geguckt und Castings gemacht und so und hat Jasmin gefunden.
Nein.
Und dann war ich natürlich, weil ich dieses Ding ja auch gedichtet hatte,
ja,
natürlich sofort Leibdichter.
Ja. Ja.
Und habe dann ordentlich, also ich habe bestimmt 2 Jahre lang für Jasmin gedichtet.
Nein.
Da ist natürlich viel in Papier gekommen.
Ja.
Da hat so ein strenger Gebieter so war.
Ja.
Zu Recht, denn was soll er irgendwelchen Unfug rausbringen.
Ja.
Und das hat ordentlich gebrummt. Also Jasmin ist die Künstlerin gewesen oder also jetzt unter den Künstlern und Künstlerinnen die Person, die am meisten Umsatz für mich kreiert oder generiert hat.
Wow.
Das war toll. Die hat ordentlich Tonträger verkauft. Ne?
Wahnsinn. Also sehr beeindruckend. Es stehen übrigens auch noch, für alle, die ihn noch kennen, von Hans Albers, war doch Hans Albers, oder?
Ja, ja,
ja. Der im Übrigen auch in Hamburg geboren wurde, an der langen Reihe.
Genau.
Noch Original Schur von Münchhausen, ne?
Ja, aus dem Münchern.
Ja, Wahnsinn.
Ja, ich hab so
die Behägung bei Ulf.
Furiose Dinge.
Wirklich. Und ein Skelett steht bei ihm im Wohnzimmer.
Das, bitte?
Das Skelett steht bei dir im Wohnzimmer.
Von Hans Albers.
Nein, die Schuhe.
Aber da halte ich mich bedeckt, weil bei mir auch schon öfters mal eingebrochen
wurde. Du willst gar nicht sagen, wo du bist und wo du
bist. Das muss man ja bekannt
geben. Ja, na klar, und wie? Ich gebe mich raus. Du, ich wollte mal ganz kurz, weil du noch erzählt hast, du warst ja sozusagen auch das Management von Astrid, also der Freundin von Stuart Sutcliffe, hattest quasi, die ja vor allen Dingen auch darüber oder darüber hinaus berühmt wurde, weil sie so tolle Fotoaufnahmen von den Beatles machte. Genau. Die ihr dann quasi auch weltweit ausgebracht habt. Das heißt, du hast ja so viele Karrieren angegangen. Bevor ich da auf diese Frage komme, würde ich gerne nochmal, weil du hast das selber schon angesprochen, genau, du bist sehr viele Karrieren angegangen, da möchte ich dir noch eine Frage zu stellen, aber ich würde gerne vorab nochmal eine Frage auf dich werfen, und zwar, ich bin ja hier gerade mit den Beatles Musical, All You Need Is Love im St. Pauli Theater, Bernhard Kurz ist unser Produzent, du hattest das vorhin so mal schön umrissen, wie habt ihr euch eigentlich begegnet, weil du bist ja nicht ganz unbeteiligt an diesem Stück.
Nee, das stimmt. Ich versuch's diesmal mit weniger Worten möglichst zu schildern. Also, ich habe viele Anfragen gekriegt von Leuten, die Astrid für irgendwelche Veranstaltungen haben wollen in Sachen Beatles. Unter anderem von Bernhard, der die Premiere eines Musicals feiern wollte am Chiemsee.
Ja.
Auf einer Bühne, die in den See reingebaut war und so ganz toll. Die Leute saßen dann so an den Hängen. Und er hatte allerhand Prominente eingeladen, unter anderem Astrid, weil sie ja den Beatles nahe war, eine kleine Ausstellung mit ihren Bildern gemacht. Und eben Pete Best zum Beispiel war da, der erste Schlagzeuger der
Beatles.
Dann waren noch so ein paar andere Prominente, wie hieß er nochmal, der Modeschöpfer Mooshammer.
Mooshammer.
Dann Roberto Blanco, dazu noch ganz kurz eine kuriose Begegnung. Da war auch so ein Impresario aus Südafrika da, der dann zu mir sagte, sagen Sie mal, wer ist das da hinten, Little Richard? Es war aber Roberto Blanco. Die Begegnung allein war es schon wert, dahin zu gehen. Naja, und nach der Veranstaltung, die sehr gut ankam.
In den 2000ern war das, ne?
Werden ja so gewesen sein, ja. Kam Bernhard dann an und hat gesagt, na, wie fanden Sie das denn so? Und habe gesagt, ja, fand ich super. Die Lieder an sich sind schon mal gut. Die sind ja alle von den Beatles. Die Band hat die auch gut vorgetragen. Alles prima.
Ja.
Bloß so zwischen innen, da könnte man ruhig noch so ein bisschen nachbessern.
Das Schauspiel.
Ja, genau. Und da hat er gesagt, ja, würden Sie mir dabei helfen? Wir haben uns damals noch gesiezt. Und da habe ich gesagt, kann ich machen.
Ja.
Und dann hat er mir einen Vorschlag gemacht, wie man das so machen könnte.
Ach.
Das fand ich richtig. Und dann habe ich das Drehbuch, das eigentlich von Amerikanern geschrieben war, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, der Realität angepasst.
Mhm.
Und auch was Dialoge betrifft und so dran gearbeitet. Und vor allen Dingen auch mit den Darstellern, Charakteristika der Darzustellenden
ausgearbeitet.
Ja. Und so. Und so bin ich da reingekommen, dadurch, dass ich natürlich durch meine kleine Bildagentur auch Zugriff auf ganz viele Beatles Bilder
hatte,
so die Sachen, die dann eingespielt wurden und so zusammengestellt und auch mitgeschnitten und so, all so eine Geschichten.
Ja.
Und so bin ich da reingeraten. Das hört sich jetzt ein bisschen defetistisch an. Also da bin ich mit großer Freude reingeraten.
Ja, ja.
Und bin da immer noch bei. Deswegen kennen wir beiden uns ja.
Ja.
Und bin deswegen immer noch begleitend, als so eine Art Klabautermann, der da mit an Bord ist.
Schön gesagt.
Immer noch dabei.
Ich habe meine Frage nicht vergessen. Ich wollte mal, du bist ja, also du hast ja nun einige Leben hinter dir und sicherlich auch noch ein paar vor dir, hoffentlich.
Ja, das hoffe ich.
Ne? Also bist ja wirklich gut in Schuss, aber es ist so spannend, dir zuzuhören, weil du ja relativ viel gemacht hast. Zwar irgendwie getreu dem großen Kunstthema, aber innerhalb dieser Branche warst du ja sehr vielfältig. Gibt es da irgendein Geheimnis, was dich antreibt? Warum das so ist, wie es ist. Ich meine, du bist ja auch noch sehr, also bist sehr kreativ, aber du machst ja auch viel. Also, ne?
Ja, habe ich ganz vergessen. So im Alter jetzt. Ich habe ja, wie gesagt, vor 10 Jahren etwa durch private Umstände nicht in meinem Beruf so weiterarbeiten können. Klartext gesprochen, meine Frau ist sehr krank geworden und ich habe sie betreut bis zum bitteren Ende, muss ich leider sagen. Und in der Zeit habe ich natürlich nichts anderes gemacht. Und das hat aber auch leider ein paar Jahre gedauert. Und anschließend hatte ich den Anschluss an die Plattenindustrie verloren. Mhm. Aber mich auch nicht mehr danach gesehen. Ich hatte einfach kein Interesse mehr dran. Und da habe ich wieder angefangen zu zeichnen und zu malen und so. Habe mittlerweile auch eine ganze Reihe von Ausstellungen gehabt und auch 2 kleine Büchlein. Wow. Mit diesen Sachen auf dem Markt.
Aber was treibt dich an? Also woher kommt das, dass du irgendwie, du bist ja immer umtriebig. Ich meine, du hast ja mit auch offensichtlich Erfolg gehabt und hast es noch, indem du jetzt auch Ausstellungen machst und so. Was ist denn dein Motor? Was treibt dich an? Was ist dein Geheimnis? Oder also, ich meine, es ist ja auch nicht immer alles schön, ne? Mit deiner Frau war sicherlich keine gute Zeit. Und trotzdem sitzt du hier sehr gesund und voller Tatendrang. Das imponiert mir.
Wie soll ich das selber beschreiben? Also was jetzt, ich sage das mal so hochtrabend, was meine Kreativität betrifft, als ich diesen bewussten Lonnie Donegan damals 58 oder irgendwann im Radio gehört habe, da habe ich gedacht, verdammt, so will ich auch werden, weil mich das so elektrisiert hat. Ich wusste gar nicht, wie der Kerl aussieht und wie der, was der so macht, bloß wie der singt und wie sich das anhört. Ja. So wollte ich auch werden.
Ach.
Und ich habe, als ich 14 war, bin ich mit meinem Freund vom Konfirmandenunterricht wiedergekommen und an der Uelzer Kirche lang gegangen und habe gesagt, ich weiß gar nicht, warum mir das jetzt so einfällt, irgendwann lade ich Lonnie Donegan zum Geburtstag ein. Ach. Da hat er gesagt, ja, das sollst du mal machen. Und später gehe ich mit dem auch Platten gemacht. Ich habe später bis zu seinem Tod noch gelegentlich, wenn er in Deutschland aufgetreten ist, bin ich auch noch mit und habe mitgespielt. Ne?
Aber ist es deine Energie?
Ja, der Kerl hat mich elektrisiert.
Ja.
Viele andere junge Bengels auch.
Das
war
ja
nicht immer Bengels. Also Mädchen waren da nicht so oft mal früher. Das hat mir unheimlich Kraft gegeben. Ich wollte das auch. Ich wollte spielen. Also damals wollte ich noch nicht irgendwie berühmt werden oder Geld verdienen, sondern spielen.
Hm.
Den Leuten was vormachen und stolz drauf sein, was ich so kann und meine Kumpels. Das hat mir gefallen, wenn mein Kumpel ein tolles Solo gespielt hat. Es musste nicht immer ich sein.
Aha.
Und das macht eine Band ja auch.
No, definitiv, ne? Ja.
Und dann habe ich gemerkt, dass man mit dem Kram auch Geld verdienen kann. Und dann habe ich versucht, irgendwas hinzukriegen, wo sie mir auch wirklich Geld will geben. Denn man kann ja den ganzen Texte schreiben und so, können viele.
Ja.
Bloß die müssen auch funktionieren.
Ja.
Und mein Leben ist dann eigentlich das eines Lohnknechts gewesen. Da hat jemand zu mir gesagt, der Künstler so und so braucht ein Lied oder einen Text, das soll in die und die Richtung gehen, der kann nicht so gut Deutsch, ist ein Ausländer, muss so ein bisschen, also es soll jetzt nicht ausländerfeindlich sein, es geht dann...
Nee, ich weiß es nicht. Ja, klar.
Einfach gehalten sein, dass da nicht irgendwie komplizierte Worte drin vorkommen, aber soll auch irgendwie einen Sinn haben.
Ja,
ja, ist gut, kann ich machen. Bis wann denn? Ja, bis morgen früh. Und das Schul. Ne?
Aber es treibt dich ja an und ich meine, du hast
ein Ziel gehabt. Ein
Talent auch dafür.
Ich habe immer so hochtrabende Ziele mir gesteckt.
Aha.
30 musst du Millionär sein.
Mhm.
Das hat natürlich nicht geklappt.
Mhm.
Aber das war so die Karotte vor der Nase, die ich nicht erreicht habe.
Ja. Ne?
Das war natürlich auch so, ich weiß schon, wie das ist, wenn man so ein bisschen provokant auftritt und so. Und die Leute haben dann auch gesagt, Herr Krüger ist nicht ganz dicht mit 30 Millionär. Ich war auch nicht ganz dicht, ich bin es ja auch nicht geworden.
Mhm.
Ne?
Gut so.
Ja. Aber ich habe das gern gemacht. Ich habe gern Sachen kreiert, wo ich einerseits bei Leuten gut mit ankomme und wo der Geldspeicher sich auch ein bisschen freut.
Mhm.
Ne? der ich so Erfolg durch eigene Kraft.
Das ist schön gesagt, ja.
Das stark. Wollte ich gerne irgendwie hinkriegen.
Toll, das hast du ja.
Ja, es haben mir auch viele Leute geholfen, der jetzt erwähnte Atze zum Beispiel. Der hat mir geholfen. Der hat mir auch in Zeiten, wo es noch nicht so lief, meine B-Seite zugeschanzt. Ne? Oder so, die hatte genauso viel verkauft wie die A-Seite.
Wow, ja. Ja, ne? Ja,
toll. Ich habe einfach Glück gehabt, aber ich habe eben auch Spaß an dem ganzen Kram gehabt.
Ja,
und ich bin auch ehrlich gesagt stolz drauf. Neulich abends war ich da in der Vorstellung und habe wieder so ein bisschen kontrolliert.
Ob das auch alles bei uns in der Show.
Ja, genau. Und da hast du die Leute, die zu Recht da so erwähnt werden müssen, erwähnt und mich damit eingeschlimmert.
Klar.
Und da hat meine Freundin gesagt, guck mal, du bist auch drin vorgekommen. Da freue ich mich dann drüber, dass man Erwähnung findet für das, was man auch gemacht hat.
Ja, klar.
Was? Das sind ja keine fremden Federn.
Nee.
Aber ein Anrecht, da nun gerade erwähnt zu werden, beanspruche ich eigentlich nicht.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine goldene Schallplatte hier in der Bude hängen habe, das mache ich natürlich, um anzugehen.
Mhm. Das ist ja auch geil.
Und sagt, oh, goldene Schallplatte, ja, habe ich.
Ja, mega. Ja, aber klar. Du darfst du ja auch, ich meine, es ist ja, da gehört ja auch was zu und es ist ja auch ein Konglomerat von vielen verschiedenen Facetten. Es ist ja jetzt nicht nur der gute Text, es gehört ja auch der Act dazu oder dann die Vermarktung. Aber ich meine, wenn man das dann geschafft hat zu so einer goldenen Platte, holla die Waldfee. Also dann wirklich voller Respekt.
Naja, das fand ich cool. Ich hatte mal so eine, wie nennt man das? Steuerprüfung.
Ja.
Und da war der Steuerbeamte hier, du warst ja vorhin bei uns in der Nähe, da kann man dann so auf den Flur gucken.
Ja.
Und dann sah er die goldenen Schallplatten. Ist das Ihre?
Ja.
Da habe ich gesagt, nee, die habe ich mir geliehen. Ne? Das war eine gute Frage, fand ich. So, sind das Ihre?
Nee.
Das wäre gut, wenn ich mir so fände.
Oder hat er geglaubt?
Ich glaube, das hat,
wenn ich gehört habe,
meine Frau noch und hat dann, glaube ich, gesagt, nee, das sind seine. So.
Super, dass wir jetzt auch noch mal kurz auf die Beatles eingegangen sind, so wie wir uns kennengelernt haben. Vielen Dank dafür. Noch eine und vielleicht noch zwei kleine Fragen, weil wir müssen ein bisschen auf die Zeit
achten.
Der Podcast heißt ja nun mal auch so Tickt Berlin. Wie ist denn so dein Blick auf Berlin?
Das ist eine gute Idee.
Ich meine, wir sind jetzt hier in Hamburg und ich liebe euch und ich liebe diese Stadt, aber... was ist denn so deine Verbindung mit Berlin oder woran denkst du, wenn du an Berlin denkst? Du hast ja wahrscheinlich die Stadt auch mal kennengelernt vor und nach der Mauer.
Ja, da fällt mir gleich eine gute Geschichte.
Ja, bitte, komm.
Und zwar in der Leinemann-Band war ein Klavierspieler, den viele Leute vielleicht heute noch erinnern, Gottfried Böttger hieß.
Aha.
Super Klavierspieler, der leider schon tot ist. Da kamen wir Uelzen, erstaunlicherweise, wo ich ja herkomme, da hatten wir gespielt mit Otto Walkes im Vorprogramm.
Aha.
Also er bei uns.
Ja, geil. Wahnsinn.
Und auf der Rückfahrt haben Gottfried und ich beschlossen, dass wir nach Berlin fliegen und eine Bratwurst essen. Und Walkes begeistert. Und dann kamen wir näher an Hamburg ran und haben gesagt, ja Otto, gleich geht's los. Und so. Und der hatte 100 Mark verdient bei uns.
Ach.
100 Mark für die Show. Und da sah er seine 100 Mark schon schwinden. Denn so ein Flug nach Berlin kostete, glaube ich, 80 Mark damals.
Von Hamburg nach Berlin konnte man fliegen?
Ja, ja. Ach. Damals ja. Da waren die Umstände halt.
Ja, ja, natürlich. Ne? Das ist interessant.
Ja, ja. Ja, ja. Und da hat er gemerkt, Mensch, die machen das wirklich.
Ach.
Und da hat er gesagt, ich habe meinen Ausweis nicht dabei. Er hat gesagt, kein Problem, wir fahren bei dir vorbei und holen ihn. Sind wir zu ihm nach Hause gefahren. Er hat die Schubladen aufgerissen, so, na, verdammt, wo ist der Ausweis? Den hat er natürlich absichtlich nicht gefunden.
Ja. Ja.
Dann haben wir gesagt, na gut, dann musst du eben hier bleiben. Sind Gottfried und ich nach Berlin geflogen.
Ja.
Dann vor dem Flughafen stand so eine kleine Bratwurstbude.
In Tegel.
Ja. Wahrscheinlich. Ja. Nee, wie hieß der?
Flughafen Tegel war es nicht? Flughafen Tempelhof?
Tempelhof.
Tempelhof,
Tempelhof.
Ah.
Da haben wir hier dann eine Bratwurst, keine Currywurst, Bratwurst gegessen und sind mit dem nächsten Flieger wieder nach Hause geworden. Ne? Denn wir haben schon ein bisschen mehr gekriegt als Otto.
Das ist eine schöne Geschichte.
Das war also eine Begegnung mit Berlin, die sehr, sehr kurz gehalten war. Dann sind wir viel mit der Leinemann-Band und auch mit anderen Acts in der ZDF-Hitparade
gewesen. Tempelhof aufgezeichnet, ne?
Ja.
Oberlandstraße.
Ich glaube ja.
Ja,
das weiß ich manchmal nicht mehr so richtig. Aber mit Dieter Thomas.
Ne? Startnummer 1, hier ist sie.
Ja, ja, da. Ich war später auch nochmal als Soloartist tätig, habe mich zunächst mal UK genannt. Und dann aber, weil das gab, glaube ich, in England auch schon eine Band, die nannte sich so.
Aha.
Denn war so ein kleiner Untertitel, UK, Ulf Krüger, ganz klar. Und hatte eine Single, die sogar in Charts war. Dr. No hieß die.
Aha.
Und da bin ich weiß nicht, vielleicht lüge ich jetzt, aber in der ZDF-Hitparade war ich auf jeden Fall. Aber da, glaube ich, sogar Nummer 1 gewählt, sondern da wurden immer so drei Plätze, glaube ich, gewählt.
Ja.
Aber das will ich nicht beschwören.
Ist sehr spannend.
Vielleicht ist es nur Wunschdenken.
Naja, aber schönes Wunschdenken, passt
da,
auch.
Da in der Hitparade hatten wir auch öfters so Ted Herold und Batisten so oder Paso Doble mit Computerliebe und so. Ne? Da hatte ich viel zu tun in Berlin. Schweizer Hof.
Mhm.
In der, wie nannte, den Namen sage ich gar nicht, weil das ein bisschen diskriminierend ist. Die Bar unten hatte so eine Insider-Bezeichnung, weil sie vernichtende Wirkung zeigt. Oh. So. Da habe ich auch manchen Abend verbracht.
Oder manche Nacht.
Ja, kann man sagen, manche Nacht. Und sonst später natürlich Berlin, das Estrel, wo ich durch Bernhard wieder, der sagte, Mensch, du hast doch dauernd mit dem Beatles-Kram zu tun.
Komm nochmal rüber.
So, kannst du nicht mal so eine Art Beatles-Convention machen, da hatte ich toll von Ansehen. Und da hatte ich für ihn zweimal oder dreimal eine Riesenveranstaltung organisiert, die in allen Räumen da war. Du kennst das.
Ja, riesiges Ding, ja.
Überall war ich und Händlermärkte und so. Das war toll. Da habe ich gerade zu Neukölln so ein Verhältnis zärtlichen Gefühls irgendwie.
Herrlich, das ist schön, dass du das sagst, gerade Neukölln.
Ja, ja, klar. Aber
es hat sich das Bild von Berlin ein bisschen gewandelt. Ich meine, du warst ja viel arbeiten drüben. Drüben, wenn wir jetzt hier in Hamburg sitzen, meine ich. Oder wie ist das Bild heute, auf, wenn du auf Berlin guckst?
Na, sagen wir es mal so.
Deine Hauptstadt?
Ja, ja. Also Hauptstädte, da denke ich öfters drüber nach, sind oft ganz anders als das Umland.
Hm.
Paris ist nicht unbedingt Frankreich und New York ist beileibe nicht ganz Amerika.
Definitiv,
ne?
Nicht.
Und so ähnlich ist das jetzt, nachdem Berlin wieder so eine große Hauptstadt ist, finde ich auch. Also Berlin ist schon eine Weltstadt. Hamburg sagt gerne Tor zur Welt und Weltstadt und so. Das ist schon ein Unterschied. Also für mich ist Hamburg eine sehr große Kleinstadt mit angenehmem Charakter. Aber von so einer richtigen Weltstadt ist es doch entfernt, finde ich. Und Berlin ist so. Das ist schon ein Pflaster, das auch nicht jedem geheuer ist. Ne?
Spannend.
Aber ich meine, das bildet schon das Leben ab, Berlin.
Definitiv. Ne?
Und das ist schon toll. Aber früher habe ich mich zwangsläufig da auf dem Kudamm rumgetrieben. Das ging ja auch nicht anders.
Nee.
Gut, als ich ganz jung war und noch Schüler war, bin ich mal mit einem Freund über, das ging damals über Friedrichstraße,
ja, da in den Palast.
Ja. Reingefahren. Da haben wir auch ein gutes Erlebnis gehabt. Das führt jetzt aber zu weit. Da haben wir uns zwei Stangen Zigaretten gekauft im Intershop.
Ah, ja.
Und die als Währung quasi eingesetzt. Das in Ost-Berlin.
Ja, genau.
Und nachher kamen wir völlig besoffen an das Grenzhäuschen da und hatten kein Geld mehr, aber auch die Zigaretten nicht mehr. Wir hatten so eine Quittung, dass wir Zigaretten für das Geld gekauft hatten. Und da haben die uns richtig verhört und so. Wo ist denn das Geld? Und vor allen Dingen, wo sind die Zigaretten? Und wir haben denen da so einen Mist erzählt, auch arrogant, irgendwie ganz schwierig gewesen. Ja,
offensichtlich aber rausgekommen aus der Situation.
Ja, das war zu uninteressant für die. Und nächsten Tag sind wir wieder zur Friedrichstraße gefahren und haben uns wieder Zigaretten gekauft, sind aber damit nicht in den Osten gegangen, sondern gleich zurück. Und da kamen zwei Herren im Trenchcoat von der Zollfahne und haben uns die Zigaretten wieder weggenommen. Da gab es noch einen Innenminister, der mal gesagt hat, ich laufe doch nicht den ganzen Tag mit dem Grundgesetz unterm Arm rum. Und da hat mein Kumpel an die Zollbehörde ein Schreiben geschickt. Als Oberschüler können Sie nicht verlangen, dass wir besser informiert sind als der Innenminister, der auch nicht den ganzen Tag mit dem Grundgesetz unterm Arm rumlaufen.
Sehr intelligent.
Will. Wir beantragen hiermit die Rückerstattung unserer Zigaretten.
Oder uns stattgegeben, ja, oder?
Ja, so ein halbes Jahr später. Und dann wollten wir die rauchen, dann fiel der Tabak so aus den Hülsen, weil die völlig ausgetroffen.
Aber ihr habt es zurückbekommen, das ist ja stark.
Auch ein schöner Erinnerung.
Ulf, das ist ja wirklich labend auch mit dir und faszinierend, dein Blick auf die Welt und macht echt Mut und Spaß, dir zuzuhören und vor allem aber auch deine Sicht und dass du einfach Dinge gemacht hast, ohne viel zu überlegen, so zumindest ist...
ich habe viele Sachen gemacht nach gründlicher Überlegung, aber... ich mache das Leben sehr gerne. Ja. Siehst du, ich bin ja nicht so negativ
gestellt. Bist du nicht,
nee. Ja, das ist schön. Ich habe viel Glück gehabt und man kann sagen, schönes Leben.
Das gehört immer dazu und es geht ja auch noch weiter. Hast du noch zwei, drei letzte Worte für unsere Zuhörenden?
Wie man's
ja,
letzte Worte schon mal gar nicht.
Also jetzt
gesagt, hier ich ja noch ein bisschen
perspektivisch. Ja, auf jeden Fall hast du niemand für den Podcast heute.
Ja, nee, da weiß ich auch nicht. Was meinst du, was soll ich sagen?
Irgendwas, Oder vielleicht enden wir so mit, was würdest du Menschen raten, die so in die Kunst, in die heutige Musikszene eingehen wollen? Das wäre so ein Tipp, wo du sagst, durchhalten, dich nicht unterkriegen lassen oder was du
mir ja, sagen wirst. Was mal so ganz wichtig ist für mich, nicht sein wie die anderen.
Mhm, schön.
Ne? Denn ich höre das oft, Mensch, die kann ja toll singen.
Ja.
Und dann kann ich nur sagen, ja, typischer Klang einer Absolventin einer Musicalschule.
Mhm.
Das ist schön, die so verschiedene Rollen und so kann man dann spielen. Aber sich selbst sein, so, das ist speziell. Und mir ist ein Typ lieber, der mal hin und wieder falsch singt, aber so wie er, als dass er dauernd richtig singt wie die anderen auch.
Das hast du toll gesagt. Und wir haben ja vielleicht noch einen Deal, ich kann dich ja vielleicht noch für meine Schlager-Idee gewinnen, ne?
Na, die musst du mir erstmal detailliert schildern.
Gucken wir mal. Ulvi, ich danke dir sehr, sehr für dieses tolle Gespräch. Sehr gerne wieder und vielleicht schreit ja förmlich nach einem zweiten Teil.
Die Leute werden begeistert dran, was ich doch so gemacht habe.
Also, wer weiß.
Kann doch alle andere Anekdoten erzählen, wenn ich soll.
Denk dran, bleib zuversichtlich und fröhlich.
Wer gemacht.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.